Und auch wir bewerten diesen Bauturbo als einen absoluten Schnellschuss, der am Kern der Wohnungskrise vorbeigeht. Er beschleunigt zwar die Verfahren oder will das, aber das auf hohe Kosten, indem er nämlich Klimaziele, soziale Standards und die Beteiligungsrechte einschränkt. Und verbindliche Vorgaben für den bezahlbaren Wohnraum gibt es eben dabei nicht.
Die Bundesregierung will, dass mehr neue Wohnungen entstehen und will dafür wichtige Regeln im Planungsrecht lockern. Doch mehr Neubau allein löst die Wohnungskrise nicht und kann sogar die Klimakrise weiter verschärfen. Das sagt Elisabeth Bröhrmann von den Architects for Future. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Klima-Update. Wir sind der Klimanachrichten-Podcast von Klimareporter und der Taz und wir sprechen wie immer hier über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Mein Name ist Sandra Kirchner vom Online-Magazin Klimareporter und heute spreche ich mit Jonas Waag, der als Klimaredakteur bei der Taz arbeitet. Hallo Jonas.
Hi Sandra. Wir sprechen heute über diese Themen. Zuerst geht es um einen Haushaltstrick von Finanzminister Lars Klingbeil, der Klimapolitiker in aller Parteien gerade in helle Aufregung versetzt. Danach sprechen wir über die Klimaauswirkungen des Bauturbos, den die Bundesregierung angekündigt hat. Und zuletzt geht es um eine neue Studie zum möglichen Kollaps der atlantischen Umweltzirkulation, die ihr wahrscheinlich als Golfstrom kennt.
Ja, aber zuerst zu einem Thema, wo sich KlimaschützerInnen aller Parteien ausnahmsweise mal einig sind. Es geht um den Klima- und Transformationsfonds, aus dem im aktuellen Haushaltsentwurf der Bundesregierung sowas wie Strafzahlungen für verfehlte Klimaziele bezahlt werden könnten. Die CDU ist dagegen, die SPD, die Grünen, alle eigentlich. Nur steht es eben im Haushaltsentwurf von Finanzminister Lars Klingbeil. Aber dröseln wir das mal auf.
Am besten klären wir zuerst, was genau im Haushalt steht. Dort wurde ein Posten in den Klima- und Transformationsfonds verschoben. Haushaltsposten sind sowas wie ein Eintrag auf dem Bankauszug, Einkauf beim Aldi, 26,89 Euro oder so. Damit merkt die Bundesregierung vor, wie viel Geld sie für eine bestimmte Sache ausgeben will. Der Haushaltsposten, um den es geht, ist mit 0 Euro aufgelistet für 2025 und für 2026. Das ist also ein Platzhalter, und zwar für den Kauf von Zertifikaten in der sogenannten europäischen Lastenteilung. Diese Lastenteilung ist eine Vereinbarung der EU-Staaten darüber, wer wie viel Klimaschutz in den Bereichen betreiben muss, die nicht vom europäischen CO2-Handel abgedeckt sind. Das heißt, es geht vor allem um die Sektoren Gebäude und Verkehr.
Ja, und daraus ergeben sich Sektorziele für diese Bereiche. Und wer in der EU über einen bestimmten Zeitraum dieses Ziel nicht einhält, muss sich Ausgleichszertifikate bei anderen EU-Staaten kaufen, die ihre Ziele erreicht haben. Das sind also nicht wirklich Strafzahlen, wenn man es ganz genau nimmt, aber es läuft eben aufs Gleiche hinaus. Nur zahlt man das Geld eben nicht an die EU-Kommission oder so, sondern an andere EU-Staaten. Abgerechnet wird in 2028 für die erste Hälfte der 2020er Jahre und dann 2033 für die zweite Hälfte des Jahrzehnts. Sehr, sehr sicher wird Deutschland in den nächsten paar Jahren keine solchen Zertifikate kaufen müssen, weil wir uns einen Puffer angespart haben über die letzten Jahre. Deswegen stehen da 0 Euro im Haushaltsentwurf.
Aber für die zweite Periode sieht das schon anders aus. Dem Expertenrat für Klimafragen zufolge wird Deutschland seine europäischen Verpflichtungen bis Ende des Jahrzehnts um 224 Millionen Tonnen CO2 verfehlen. Wie teuer das dann wird, lässt sich noch nicht sagen, weil der Preis der Zertifikate ja auch davon abhängt, wie viel zum Beispiel Italien zukaufen muss, also wie groß die Nachfrage ist, und wie viel Spanien oder Bulgarien verkaufen können, weil sie ihre Ziele übererfüllt haben, also wie groß das Angebot an Zertifikaten ist. Die NGO Transport and Environment hat vor 2 Jahren mal geschätzt, dass es Deutschland bis zu 20 Milliarden Euro kosten könnte. Und da wird dann klar, warum sich alle KlimapolitikerInnen so über diesen Haushaltstrick von Klingbeil aufregen.
Denn wenn das aus dem Klima- und Transformationsfonds bezahlt werden soll, dann ist ja deutlich weniger Geld für Klimaschutz da, der KTF. Das ist die schöne Abkürzung für den Klima- und Transformationsfonds. Der wurde ja eingerichtet, um die Transformation hin zu Klimaneutralität zu finanzieren. Die Einnahmen aus dem europäischen CO2-Handel fließen da rein, genauso wie die Einnahmen aus dem deutschen CO2-Preis. Und beim sogenannten Sondervermögen Infrastruktur, das im März verabschiedet wurde, sind auch 100 Milliarden Euro über die nächsten Jahre für den KTF vorgesehen.
Und gedacht ist dieses ganze Geld eben nicht dafür, um Sühne zu leisten für zu wenig Klimaschutz, sondern dafür, dass zu wenig Klimaschutz gar kein Problem ist, weil wir ausreichend Geld investieren, damit Deutschland seine Klimaziele einhält. Das Finanzministerium sagt, dass der 0-Euro-Haushaltsposten vom Kernhaushalt in den KTF verschoben wurde, als Teil eines Gesamtpakets, damit künftig keine Gelder aus dem KTF für Ausgaben aus den Kernbudgets der Ministerien mehr verwendet werden müssen. Also das klingt eher nach einer Art Versehen. Und das Ministerium sagt auch, dass sobald es zu Zertifikatekäufen kommt, auch darüber verhandelt werden kann, wie genau die bezahlt werden.
Soweit wollen es die klimapolitischen Sprecher von CDU und SPD aber gar nicht kommen lassen. Marc Helfrich von der CDU sagt, Zitat, es ist inakzeptabel, den KTF für potenzielle Strafzahlungen aufgrund von zu wenig Klimaschutz anzuzapfen. Das laufe der Grundidee des KTF völlig zuwider, findet er, und verschärfe die klimapolitische Lücke, anstatt sie zu schließen. Jakob Blankenburg, klimapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, schließt sich der Kritik an. Statt Strafzahlungen aus dem KTF zu bezahlen, Zitat, brauchen wir diese Mittel dringend für Solaranlagen, Wärmepumpen und den Ausbau des ÖPNV. Deshalb muss der Posten bei den anstehenden Haushaltsverhandlungen wieder aus dem KTF herausgenommen werden. Und auch CDU-Mann Helfrich sagt, Zitat, es ist wichtig, dass wir als Parlament hier sehr schnell klare Kante zeigen. Der Haushalt 2026 sei dazu eine hervorragende Gelegenheit. Und der wird im Herbst verhandelt. Mal schauen, ob die Einigkeit der Parlamentarier da Wirkung zeigt.
Weiter geht's mit unserem zweiten Thema. In Deutschland fehlen laut einer Studie des Pestel-Instituts 550.000 Wohnungen. Besonders groß ist der Mangel an bezahlbaren Sozialwohnungen. Und um diese Lücke zu schließen, müssten bis 2030 insgesamt 2 Millionen neue Sozialwohnungen entstehen, sagt das Institut. Davon ist Deutschland aber meilenweit entfernt. Die Ampelregierung hatte sich vorgenommen, dass jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen entstehen und dieses Ziel dann auch um Längen verfehlt. Nun will die schwarz-rote Bundesregierung dafür sorgen, dass mehr Wohnungen gebaut werden. Dafür hatte sie schon im Juni eine Reform des Baugesetzbuchs beschlossen, die gerade im Bundestag verhandelt wird.
Ja, und Kernstück der geplanten Reform ist ein neuer Paragraph, nämlich Paragraph 246e, der neu im Baugesetzbuch eingefügt werden soll. Er erlaubt es Gemeinden in bestimmten Fällen vom Bauvorschriften wie Bebauungsplänen abzuweichen oder sogar ganz darauf zu verzichten, um eben schneller und flexibler neuen Wohnraum zu schaffen. Und deshalb wird der neue Paragraph auch als Bauturbo bezeichnet. Ja, und auch im Außenbereich von Kommunen, also da, wo bisher noch gar nicht gebaut wurde, da sollen Städte und Gemeinden bisher einfacher Bauvorhaben erlauben können, wenn dort mindestens 6 neue Wohnungen entstehen. Ja, und auch innerhalb von Städten und Dörfern soll es einfacher werden, ohne Bebauungsplan zu bebauen, zum Beispiel durch Nachverdichtung oder durch Bauen in zweiter Reihe.
Aber an dem Bauturbo gibt es Kritik. Für ein Bündnis aus Umwelt- und Sozialverbänden sowie ArchitektInnen wirkt der Bauturbo wie aus der Zeit gefallen. Die Reform dürfe nicht in der jetzigen Fassung beschlossen werden, weil sie nicht die Ursachen der Wohnungskrise lösen würde. Stattdessen könnten sich soziale, ökologische und städtebauliche Probleme weiter verschärfen, warnte das Bündnis in dieser Woche.
Ja, der Bauturbo könnte der weiteren Zersiedlung in Deutschland Vorschub leisten. Es soll ja künftig möglich sein, auch auf bislang unbebauten Flächen zu bauen, wenn sich im Umfeld von 100 Metern bereits Siedlungen befinden. Aber laut der Bundesarchitektenkammer könnten Orte dadurch unkontrolliert wachsen und ihre bisherige, gewachsene und geplante Struktur verlieren. Also dass Orte willkürlich an der einen oder anderen Stelle bauen, anstatt geplant Flächen weiterzuentwickeln. Und solch ineffizientes Bauen erhöht einerseits den Flächenverbrauch, aber es sorgt eben auch für einen hohen Ausstoß an CO2 für zusätzliche Infrastrukturen wie Straßen oder Kanalisationen. Ja, und der Bau solcher Infrastrukturen verursacht mittlerweile mehr CO2 als der Bau von Gebäuden, sagte mir ein Vertreter der Bundesarchitektenkammer. Und außerdem widerläuft das Ganze auch dem Ziel, den Flächenverbrauch zu begrenzen. Denn derzeit werden im Schnitt jeden Tag 51 Hektar als Siedlungs- und Verkehrsfläche neu ausgewiesen. Zu eurer Vorstellung, das sind etwa 71 Fußballfelder täglich. Ja, schon 2002 hat sich die Politik das Ziel gesetzt, den Flächenverbrauch auf 30 Hektar pro Tag zu senken. Aber mit dem Bauturbo wird die Erreichung dieses Ziels eher unwahrscheinlicher.
Die deutsche Umwelthilfe warnte, dass der Bauturbo zu enormen Mengen grauer Emissionen führen werde. Das sind versteckte Treibhausgasemissionen, die bei der Herstellung und dem Transport von Baustoffen anfallen. Das heißt, ein großer Teil der Klimabelastung entsteht schon, bevor ein Haus überhaupt bewohnt wird. Deshalb fordert die Umwelthilfe einen Umbauturbo für leerstehende Gebäude, zu große Wohnungen und ungenutzte Dachflächen. Laut der Umweltorganisation sei es günstiger und ressourcenschonender, den Gebäudebestand weiterzuentwickeln, als komplett neu zu bauen. Und es brauche Vorgaben für klimafreundliches Bauen und eine Pflicht für Solardächer. Zudem müsste mindestens die Hälfte der neuen Wohnungen im sozialen Wohnungsbau entstehen. Sonst gäbe es die Gefahr, dass vor allem Luxuswohnungen gebaut würden, was an den Bedürfnissen vieler Menschen vorbeigehe.
Außerdem drängen die Verbände darauf, eindeutige Vorgaben für Grünflächen, Entsiegelung und Hitzeschutz in dem Gesetz zu verankern. Das soll nämlich sicherstellen, dass Städte auch künftig in einem immer wärmer werdenden Klima noch lebenswert bleiben und sich weniger zu Hitzeinseln entwickeln. Ja, ob die Verbände die Bundestagsabgeordneten überzeugen konnten, wird sich im September zeigen. Dann soll der Bundestag sich weiter mit dem Bauturbo beschäftigen. Ja, und unser letztes Thema ist ein alter Bekannter, der Golfstrom. Ob und wann der aufgrund des Klimawandels kollabiert, ist eine Frage, die KlimawissenschaftlerInnen seit Jahren diskutieren. Ja, in der Fachzeitschrift Environmental Research Letters ist dazu eine neue Studie erschienen, die unter anderem vom bekannten Klimaforscher Stefan Rahmstorf mitverfasst wurde. Darin geht es um die Frage, wie sich der Golfstrom nach 2100 entwickelt, weil viele Klimamodelle die Entwicklung des Erdsystems nur bis 2100 berechnen.
Aber zuerst sollten wir vielleicht erklären, was der Golfstrom überhaupt ist, denn damit fängt es ja schon an. Genau genommen geht es nämlich nicht um den Golfstrom, sondern um die Atlantische Umweltzirkulation, die auf Englisch mit AMOC abgekürzt wird. Und davon ist der Golfstrom nur ein Teil. Die AMOC funktioniert so. Warmes Wasser aus den Tropen fließt zuerst in Richtung Nordamerika und von dort nach Europa. Mit der Zeit gibt das Wasser seine Wärme an die Luft ab, verdunstet oder gefriert teilweise und wird so kälter und salziger. Kaltes, salziges Wasser ist schwerer als warmes, weniger salziges Wasser und sinkt deshalb im Nordatlantik ab. In 2 bis 3 Kilometern Tiefe fließt das Wasser dann zurück in Richtung Indischer Ozean, wo es wieder erwärmt wird. Die Wärme der Riesenpumpe AMOC ist einer der Gründe dafür, dass in Europa ein gemäßigtes Klima herrscht, obwohl die gleichen Breitengrade zum Beispiel in Kanada weit niedrigere Durchschnittstemperaturen aufweisen.
Ja, besorgt sind WissenschaftlerInnen, weil die AMOC-Pumpe langsamer wird und weniger warmes Wasser nach Norden transportiert. Die Geschwindigkeit lässt sich aber erst seit 20 Jahren direkt messen. Das reicht natürlich nicht, um sicher zu sein, dass es sich nicht um natürliche Schwankungen handelt. Dafür müssen andere Beobachtungen hinzugezogen werden, sogenannte Fingerabdrücke, an denen der Einfluss der Riesenpumpe deutlich wird. Zum Beispiel entsteht im Nordatlantik, wo das warme Wasser hinfließt, derzeit ein Cold Blob, ein blauer Klecks, auf den Klimakarten. Hier ist die Lufttemperatur kälter als 1990, obwohl sich die Erde seitdem erhitzt. Das erklärt Klimaforscher Rahmstorf damit, dass weniger warmes Wasser aus dem Südatlantik von der AMOC nach Norden gepumpt wird. Auch die Erforschung von Sedimenten am Meeresgrund kommt zu dem Schluss, dass die Strömung in den vergangenen 1000 Jahren nie so schwach war wie heute.
So, zur neuen Studie. Die zeigt jetzt, dass in allen Szenarien mit hohen Treibhausgasemissionen und auch in einigen mit mittleren oder niedrigen Emissionen die AMOC bis Ende des Jahrhunderts langsamer wird und dann wenig später kollabiert. Denn der Klimawandel bremst die AMOC an mehreren Stellen. Weil die Lufttemperaturen steigen, kühlt sich das Wasser auf dem Weg nach Norden weniger stark ab. Gleichzeitig fällt durch die Erderhitzung mehr Regen, es bildet sich weniger Meereis und der Grönland-Eisschild schmilzt. Das alles sorgt für mehr Süßwasser im Nordatlantik, also weniger Salz, und so sinkt das Wasser weniger schnell ab. Das schwächt die Pumpe und kann zuerst zum unwiederbringlichen Kippen der AMOC führen und schließlich zum Kollaps.
Ob die AMOC dann weitestgehend zum Stillstand kommt oder einen neuen, abgeschwächten Gleichgewichtszustand findet, ist ungewiss. Dabei hätte auch schon eine deutliche Abschwächung gravierende Auswirkungen. Teile Europas und die Ostküste Nordamerikas würden in wenigen Jahren rapide abkühlen. Die Vegetationszeit würde sich verkürzen und landwirtschaftliche Erträge einbrechen. Das arktische Meereis würde sich im Falle eines Zusammenbruchs des Systems in manchen Wintern bis zum Ärmelkanal ausdehnen. Insgesamt ginge die Erderwärmung aber natürlich weiter. Nur die globale Energieverteilung ändert sich. In den Tropen und auf der Südhalbkugel würde die Erwärmung also noch einen Zahn zulegen.
Stefan Rahmstorf betont deswegen, dass eine drastische Schwächung und ein Zusammenbruch dieses Meeresströmungssystems gravierende weltweite Folgen hätte. Und er sagt, Zitat, in den Modellen kommen die Strömungen innerhalb von 50 bis 100 Jahren nach Überschreiten des Kipppunkts vollständig zu ihm erliegen. Allerdings unterschätzen die Standardmodelle das Risiko vermutlich. Sie berücksichtigen nicht das zusätzliche Süßwasser aus dem Abschmelzen des grönländischen Eisschilds, welches das System wahrscheinlich weiter schwächen würde. Deshalb sei es entscheidend, so Rahmstorf, die Emissionen schnell zu senken.
Und damit sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns und lasst uns gerne eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Ingo Schmidt, der in dieser Woche für das Klima-Update gespendet hat.
Vielen Dank auch von mir und ciao.
Tschüss.
Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.